ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zum Thema nicht tot zu kriegen. Was fasziniert uns an Vampiren? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Ob Kinofilme wie Blood and Sinners oder Abigail, Remakes wie Dracula, Die Auferstehung oder Serien wie Oderbruch und What We Do in the Shadows. Zahlreiche Regisseure und Autoren erzählen derzeit wieder Vampirgeschichten. Die Kritiker und das Publikum sind begeistert. Blood and Sinners ist in 16 Kategorien für den Oscar nominiert. Die ARD-Produktion Oderbruch wurde über 13 Millionen Mal gestreamt. Woher kommt die neue Lust am blutrünstigen Horror? Was ist neu an den Vampirgeschichten von heute? Und was erzählt das Grauen über unsere Gegenwart? Über diese und viele andere vampirischen Fragen diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei der Filmwissenschaftler Professor Dr. Markus Stiegelegger, die Schriftstellerin Dana Grigorcia und der Kulturwissenschaftler Simeon Elias Hüttel, von dem erst kürzlich ein Buch mit dem Titel Die Geburt des Vampirs erschienen ist. Und natürlich, das Cover ist schwarz und blutrot. Herr Hüttel, man könnte ja meinen, das Vampirthema ist mittlerweile variantenreich auserzählt, von blutrünstigen Beißszenen bis Vampir-Slapstick. Aber trotzdem kommen diese Figuren ja immer noch gut an. Siehe Blood and Sinners. Warum sind Vampire einfach nicht tot zu kriegen?
Ja, das ist eine unglaublich gute und spannende Frage, die wir uns vielleicht gemeinsam heute auch stärker annähern können. Was ich persönlich zunächst einmal zu bedenken geben würde, ist die unglaubliche Dankbarkeit der Vampirfigur im Hinblick darauf, dass sie ja mehr als jede andere Horrorgestalt, mehr als jede andere Gestalt des traditionellen Aberglaubens Spannungen transportiert, Ambivalenzen transportiert. Also nehmen wir nur einmal diesen Gedanken, dass da ein ewig junger, ewig jugendlicher, ewig schöner Mensch ist, der Vampir, der aber zugleich immer und immer wieder verbunden wird mit Morbidität, mit Grabesluft, mit Särgen, mit Endlichkeit, könnte man sagen. Also diese seltsame Spannung aus ewiger Jugend und Todesduft ist so etwas, wovon ich glaube, dass es sich eigentlich nie wirklich auserzählen lässt. Auf der anderen Seite, der Vampir tritt sehr häufig, vielleicht nicht immer, aber in sehr vielen Adaptionen in so einer aristokratischen Gewandung auf. Er ist edel, er ist fein, er hat sehr gute altmodische Umgangsformen. Aber dahinter, hinter diesem Firnis, lauert eben eine Bestie. Und ich glaube, es sind gerade diese Widersprüche, diese ewigen, niemals aufzulösenden Widersprüche, die so ganz grundsätzlich eine starke Faszination der Vampirgestalt ausmachen.
Spannend. Herr Stiegelegger, in den 90ern gab es ja schon Buffy, in den 2000er Jahren die Twilight Saga, in den 10er Jahren, naja, da könnte man jetzt zum Beispiel True Blood oder Only Lovers Left Alive nennen. Es gibt also schon sehr viele Vampirfilm-Vorläufer. Ist das, was wir da gerade erleben, diese ganzen neuen Filme, ist das ein Vampir-Revival oder mehr oder weniger?
Ich glaube, da müssen wir viel radikaler in der Filmgeschichte denken, denn der Horrorfilm, dem ja der Vampirfilm auch zuzuordnen ist als Subgenre, ist ja eines der ältesten Filmgenres überhaupt. Es wurde 1895, 96 gab es bereits Inszenierungen von Haunted Houses und so weiter. Und im deutschen Expressionismus der 1920er Jahre haben wir ja Nosferatu, eine der ikonischsten Vampirverkörperungen im Kino. Dann in den 30ern im dem Universal Horrorproduktionen haben wir Bela Lugosi als Dracula, eine weitere Ikone dieser Figuren in der Filmgeschichte. In den 50ern spätestens kommt dann Christopher Lee als Dracula und so weiter. Von daher ist im Grunde der Vampirfilm als ein Subgenre des Horrorfilms unheimlich konstant in der Filmgeschichte und insofern bleibt das eigentlich erstmal relevant, wenn man das so betrachtet, und gleichzeitig lässt es sich immer wieder modernisieren und aktualisieren, und der Vampir ist also ein moderner Mythos. Man muss ja, das ist auch nicht neu, das haben ja einige schon feststellen müssen, ist ja eine Konstruktion von Folklore-Elementen, die vor allem von Bram Stoker dann zusammengeführt wurden in dem Roman Dracula, so wie es dann auch in Filmen meistens reproduziert wird. Also diese ganzen Eigenschaften des Vampirs werden immer wieder aktualisiert und modernisiert. Und das wäre für mich die Erklärung. Also ein Mythos, der sich immer wieder im Modernen transformieren lässt, bleibt ein aktueller Mythos und das ist der Vampirfilm.
Frau Grigorcza, Sie sind ja eigentlich keine klassische Vampirromanautorin, aber halt mit einer Ausnahme, Die nicht sterben. Das ist vor 5 Jahren erschienen und wurde mittlerweile in 6 Sprachen übersetzt, war auch für den Deutschen Buchpreis nominiert.
In acht mittlerweile.
Ja gut, dann war ich nicht ganz aktuell mit meiner Angabe. Ja, jetzt würde mich aber erstmal interessieren, weil darüber wollen wir auf jeden Fall noch sprechen. Was fasziniert Sie denn grundsätzlich an Vampiren?
Also ich komme vor allem aus Rumänien, das ist zu erwähnen in diesem Gespräch. Und Rumänien verbindet man immer mit Vampire. Und ich wurde immer wieder gefragt, ja, wann schreibst du denn den ultimativen Vampirroman? Und ich muss sagen, ich habe Vampire sehr spät entdeckt, als ich Übersetzerin war, Simultanübersetzerin im Kunstkino in Bukarest. Und da kam Murn aus Nosferatu und ich habe mich gefreut, dass ein Film, ein Stummfilm kommt, bei dem ich einfach nur die Zwischentitel ablesen muss und nicht viel arbeiten muss.
Das ist so schwierig dann.
Und genau, dann kam die Frakturschrift und so. Aber ich habe mich gefragt, was ist das denn für ein Film, Nosferatu? Und ich habe an No Sphere, keine Sphäre, ich habe an Stalker gedacht und gedacht, ah ja, super. Und dann kam dieser Film, bei dem der Saal ständig in Gelächter ausgebrochen ist, weil das Publikum vor allem die sexuelle Konnotationen gesehen hat. So der kahle Mann, wie der sich aufrichtet und durch ganz enge Türen schreitet, wie der Hutter und auch seine Frau so auf die Knie sinken und diese fast schon morbide Lust, sich dem hinzugeben. Und ja, und das Publikum hat nur gelacht. Also es war nach der Brüderdiktatur, haben wir nur diese sexuelle Komponente gesehen. Und dann ist das ein Thema, das Rumänien aufgestülpt wurde. Also immer, wenn ich auf das Schloss Bran fahre, treffe ich allerlei Touristen an, die Dracula dort suchen und sich nicht einfach die Residenz der königlichen Familie anschauen, sondern Spuren von Vampiren suchen. Und das Grausige, das hat mich eigentlich, mich persönlich interessiert, inwiefern man einem Ort und einer Gegend und Menschen Geschichten überstülpen kann. Und dann habe ich auch erlebt, wie Rumänien eigentlich Geld gemacht hat, wie das Tourismusministerium Geld gemacht hat mit diesem Vampirmythos. Das ist jetzt ausgeschlachtet worden. Es gibt allerlei Gadgets mit Vampire und ja, man freut sich, dass der Vlad der Pfähler, Dracula, der mittelalterliche Prinz, Fürst, dem Bram Stoker als Modell gedient hat für seinen Vampirroman. So kann man
aber wenn, Gadgets mit wenn ich dann Fehler mal ganz kurz fragen darf, winken die Rumänen, Rumäninnen da ab, wenn man sie darauf anspricht, auf den Vampirismus? Oder ist da vielleicht irgendwie sogar was dran, vielleicht im Aberglauben, den Sie auch in Ihrem Buch ja schildern?
Ja, also natürlich, es gibt den sexuellen Erwecker, den Flieger des Buratoru, der die Frauen in der Nacht besucht und sie dazu bringt, sich wieder nach der Nacht zu sehnen, der sie bleich macht und sehnsüchtig.
Als Figur im Aberglauben, richtig?
Als Figur im Aberglaube. Mhm. Es gibt auch eine berühmte Ballade mit diesem Flieger, der des Nachts kommt und sich dann auch selber verliebt. Und dann natürlich hat man in Rumänien diesen auferlegten Mythos übernommen auch und ihn weiter bearbeitet. Und ich in meinem Roman habe gezeigt, wie wir eigentlich alle gar nicht so weit weg sind vom Vampirismus. Also das war für mich das Spannende. Sie haben das sehr schön erklärt, wie das ist ein untoter und auch eine nicht tot zu kriegende Geschichte, weil sie sich wandelt. Und ich finde, Teil dieser Wandlung ist die Erkenntnis, dass in der heutigen Welt der Dracula, der Blutsauger, gar nicht mehr die übelste Figur ist, sondern es ganz viele weitere üble Figuren sind, beziehungsweise dass wir alle ein Stück weit unser Spiegelbild verloren haben und nur noch über andere richten.
Herr Hüttel, Stichwort Rumänien bzw. Südosteuropa. Sie haben ja zur Geschichte dieses Vampirglaubens auch geforscht und da spielt Südosteuropa ja tatsächlich auch eine Rolle. Warum?
Ja, das ist ohnehin eine sehr interessante Frage. Es war eben vom auferlegten Mythos die Rede. Ich finde diese Formulierung eigentlich sehr schön. Warum Südosteuropa, warum der Balkan, warum etwa Rumänien? Das ist ja kulturgeschichtlich zunächst mal überhaupt nicht selbstverständlich. Also die ersten wirklichen Quellen der europäischen Kulturgeschichte, nachantiken Quellen der europäischen Kulturgeschichte, die wir zu einer vampirartigen, untoten Kreatur haben, zu einem Blutsauger, die finden sich gar nicht auf dem Balkan, sondern die finden sich in einer Kulturlandschaft, die wir zunächst mal überhaupt nicht damit verbinden würden, nämlich in England. Ja, also da gibt es im 12. Jahrhundert eine Chronik von Wilhelm von Newbury. Es gibt auch vorher eine Heiligengeschichte, die Vita der heiligen Mordvenna. Da ist davon die Rede, dass es einen sogenannten Sanguisuga gebe, einen Blutsauger, der nachts aus dem Grab aussteige und seine Opfer beiße und aussauge. Und interessant ist, dass in England dieser Vampirglaube, vom Vampir ist da noch gar nicht die Rede, vergessen worden ist. Der ist aus dem Aberglauben irgendwann verschwunden. Und dafür haben wir dann im 18. Jahrhundert vor allem auf dem Balkan eine desto reichere Palette solcher Zeugnisse, die gerade auch von Westeuropäern rezipiert werden, nämlich von habsburgischen Beamten, die nun plötzlich etwa in serbische Dörfer kommen und da auf Vorfälle stoßen, in denen panische Bauern eine Grabesobduktion eines jüngst verstorbenen Nachbars oder einer jüngst verstorbenen Nachbarin fordern. Über die Berichte dieser Beamten kommt das Ganze in die westeuropäische Öffentlichkeit, die zu dem Zeitpunkt kaum eine Ahnung vom Vampir hat. Und darüber dann, über bestimmte Umwege, über Ossenfelder, einen Jugendfreund von Lessing, über Goethe, später dann über Polidori, so richtig in die Literatur. Und wenn jetzt vorhin vom auferlegten Mythos die Rede war, dann finde ich das besonders interessant, weil ja Bram Stoker, als er seinen Dracula schreibt, diesen den europäischen Literaten längst wieder bekannten Mythos verpflanzt in eine fremde, fremdartige Kulturlandschaft, nämlich nach Transsilvanien. Also man könnte sagen, der Vampir kehrt zurück auf den Balkan, nachdem sich die europäischen Schriftsteller 100 Jahre lang schon mit ihm beschäftigt und ihn ganz in ihrem eigenen Sinne ausgelegt haben. Mhm. Denn im Volksglauben des Balkan ist ja der Vampir, oder wie auch immer man den nennt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Bezeichnungen, eine Kreatur, die es quer durch die Gesellschaftsschichten gibt, aber vor allem sind das Berichte von Bauern oder Heiducken oder wie auch man die nennt. Es ist kein Oberschichtsphänomen. Aber die europäischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts machen aus dem Vampir einen Aristokraten, einen Adligen. Und erst dadurch wird es so richtig möglich, diesen mittelalterlichen Fürsten Vlad Tepes, der uns heute als Dracula bekannt ist, mit dem Vampirmythos in Verbindung zu bringen. Das haben die Rumänen ja so gar nicht getan. Und so könnte man sagen, eigentlich wird hier ein gesamteuropäischer Mythos verpflanzt in den Balkan, sodass es für uns heutige so aussieht, als wäre das etwas ganz, ganz typisch Balkanisches.
Und jetzt könnte man noch ergänzen, Herr Stiegelegger, schauen wir diesen balkanischen oder irgendwie durch die europäischen Teile eben so hin und her schwankenden Mythos, schauen wir uns diesen Mythos oder diese Figuren der Vampire in Mississippi an, also in Blood and Sinners. Da spielt nämlich dieser Film, der ja gerade für Aufsehen gesorgt hat und eben ein großer Oscar-Anwärter ist. Was macht diesen Film so besonders und inwiefern ist er auch eben eine wunderbare Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart?
Zunächst muss man sagen, der Erfolg des Films und auch diese große Akzeptanz, die er erfährt, und er ist ja auch ein Academy Award Anwärter momentan, begründet sich dadurch, dass der Film eine sehr bewusst politische Metaphorik benutzt in Kombination mit dem, was man als Vampir-Thema begreifen könnte. Ich würde aber vielleicht dahin zurückgehen, was ja auch schon angedeutet wurde, dass im Grunde diese moderne Mythologie des Vampirs ja verschiedene folkloristische Modelle zusammendenkt und quasi nicht nur das Blut trinken, sondern auch eben das ewige Leben, die ewige Jugend, dann auch die Vernichtungsidee durch das Pfählen, was natürlich durch den Pfähler, also durch Vlad Tepes dann dazu kam und so weiter, dass das alles ja Teil im Grunde der DNA von Popkultur geworden ist. Und Blood and Sinners ist ein Film, der ganz bewusst, wie auch andere postmoderne Filme, wie man seit den 80ern in dem Fall sagen würde, wie zum Beispiel From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez auch, nimmt sich die Elemente, die er politisch nutzen kann, als Metaphern. Und natürlich geht es in Blood and Sinners nicht nur um zum Beispiel den Mythos der Bluesmusik, der damit gekoppelt wird, und Robert Johnson und eben der Pakt mit dem Teufel. Es geht aber auch natürlich um Rassismus, um den Ku Klux Klan und eben gesellschaftlich toxische Strukturen, Ausbeutungsstrukturen bis hinein in das Blutsaugerische der Gesellschaft selbst und so weiter. Also von daher, warum ist der Film so renommiert? Weil er es offenbar effektiv schafft, für ein modernes Publikum diese Vampir-Mythologie politisch neu aufzuladen.
Da geht es um ein Vampir-Epos als Rassismuskritik. Frau Gregorcza, sehen Sie im Vampir eben auch so die Möglichkeit, etwas Politisches zu erzählen?
Unbedingt. Also für mich sind sie deswegen so interessant, weil sie durch diese Unsterblichkeit auch eine Übersicht haben. Und in aller Brutalität auch eine Erfahrenheit, also sie sind erfahren und können uns in der Geschichte entlarven, als vielleicht brutaler als sie. Ich finde vor allem in Osteuropa und in den ehemaligen Diktaturen, wo die Zeit stillgestanden ist während der Diktaturen, hat man nach der Öffnung, nach der Wende eine viel schneller fließende Zeit erfahren. Also man hat ganz eine andere Übersicht der Dinge. Und vor allem deswegen ist dieses Mythos auch dann plötzlich so interessant geworden in diesen Gegenden für die Menschen, weil man durch das viele Erleben ganz unterschiedlicher politischer Strukturen auch Entwicklungen nachvollziehen konnte, die andere nur aus Geschichtsbüchern kennen. Ja, ich finde absolut, und nicht nur die Vampire selber, sondern interessant, um mit ihnen politische Botschaften zu transportieren, sondern auch die Menschen, die ihnen zur Beute fallen, also auch ihre Opfer, die eigentlich ein Stück weit auch willige Opfer sind. Auch ein Vampir muss in ein Haus eingeladen werden. Er kann nicht über die Türschwelle, er muss eingeladen werden. Also man muss sich das Böse hineinholen. Dann, wenn man gebissen wurde, sehnt man sich wieder nach dem Biss. Also bringt man eine morbide Bereitschaft auf, sich so einem mächtigen Herrscher der Nacht hinzugeben. Und das erleben wir natürlich heute auch in der Politik, in der Weltpolitik, oder? Die Männer mit der starken Hand, mit die keine Nuancen unterscheiden, sondern die Welt nur schwarz-weiß sehen. Also von daher kommt diese Metaphorik genau richtig in unsere Zeit.
Herr Hüttel, was unterscheidet denn Vampire eigentlich von anderen ähnlichen Figuren wie zum Beispiel Monstern, Werwölfen oder auch Geistern, dass sie es nur auf das Blut abgesehen haben?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, was sie konkret eigentlich unterscheidet. Also man muss zunächst natürlich dazu sagen, dass der Aberglaube ein extrem dynamisches, bewegliches System ist. Also die Frage ist, was ist überhaupt ein Vampir? Wir haben da ganz festgeformte Vorstellungen im Kopf. Ein Vampir ist ein Abkömmling einer gewissen Art von Oberschicht. Er ist fein gekleidet. Er ängstigt sich vor Knoblauch. Er hasst Kreuze. Er saugt Blut. Er hat kein Spiegelbild, also man könnte diese Liste jetzt von Merkmalen beliebig fortführen. Das ist aber nun natürlich der moderne Vampir. Also der Vampir des Aberglaubens, der ist deutlich uneindeutiger. Das beginnt beispielsweise schon daran, dass, wenn man sich die Quellen anschaut, es nicht ganz so eindeutig ist, wie überhaupt ein Vampir entsteht und wie ein Vampir vernichtet wird. Also ein Vampir entsteht beispielsweise nach einer gängigen Lesart des alteuropäischen Aberglaubens oder des balkanischen Aberglaubens auch dadurch, dass ein Mensch ein bestimmtes Sakrament nicht erfüllt hat, beispielsweise die letzte Ölung. Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder dass ein Mensch einen anderen Menschen sehr geliebt, sehr begehrt hat, dieses Menschen aber nicht habhaft geworden ist und deswegen zurückkehrt. Also die Ansteckung in Bezug auf den Biss, auf das Blutsaugen. Der eine Vampir infiziert regelrecht den anderen Vampir. Das ist in dieser Eindeutigkeit im Aberglauben so gar nicht vorhanden und vielleicht auch schon ein Tribut an die moderne Epidemiologie, die das eben so vereindeutigt, will ich fast sagen. Und auch die Vernichtung des Vampirs, ne? Also wir sagen, der wird gepfählt. Ist das denn so? Im Aberglauben ist oft davon die Rede, er werde verbrannt, mit Feuer bekämpft oder ihm werde der Kopf abgeschlagen. Und so kann man eben sagen, ich glaube, dass, um nochmal an die Sprechweise von vorhin vom modernen Mythos anzuschließen, es ist eben so, dass wir mit dem Vampir, oder wie nicht wir, aber die letzten 200 Jahre Literatur, später dann Film und heute sogar Videospielgeschichte, eine Kreatur geschaffen haben, die viel eindeutiger ist und die aber gerade durch ihre Eindeutigkeit auch wieder mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen besetzt werden kann. Also ich glaube, What We Do in the Shadows ist ja eben schon genannt worden. Ne? Diese Serie, bei der es eben um eine Vampir-WG in New York geht, die gerade mit solchen vereindeutigten Merkmalen spielt, aber die Vampire dann doch wieder in unsere eigene Zeit verpflanzt und gerade zeigt, wie sie aufgrund ihrer so und so Vampirnatur immer wieder überfordert sind im Alltag, immer wieder Chaos anrichten, weil sie eben unsere eigene Zeit nicht verstehen.
Da gibt es ja auch eine wunderbare Figur des Colin Robinson. Ich glaube, darüber haben Sie auch schon mal gesprochen, ne? Der da dem Vampir nochmal eine ganz andere Facette gibt. Er ist nämlich ein Energievampir. Genau, wie kann man sich das denn vorstellen?
Also Colin Robinson ist ein, ja, um es ein bisschen polemisch zu formulieren, ein relativ langweiliger Mit-40er oder End-40er, der in irgendeinem Büro arbeitet, halbglatze, graue Westen und der eben ja Energie zieht dadurch, dass er seine Mitmenschen mit seinen langweiligen Anekdoten und seinem Gerede ja buchstäblich zu Tode langweilt oder ihnen wenigstens Energie abzieht. Und ein besonderer Clou dieser Serie besteht darin, dass sie dieses Phänomen, das wir ja kennen aus der Popkultur oder auch von YouTube, aus der Populärpsychologie, ne, der Energievampir, dazu gibt es ja im Internet zig Videos, wie damit umzugehen sei, dass dieser Energievampir aber tatsächlich in der Serie in eine tief bösartige, gefährliche und übernatürliche Figur verwandelt wird. Denn Colin Robinsons Augen leuchten gespenstisch blau, nachdem er seine Mitarbeiter zu Tode gelangweilt hat. Er fährt sich einmal mit der Hand über die Halbglatze und darunter kommt volles braunes Haar zum Vorschein. Also das ist eben ein Beispiel für einen sehr kreativen Umgang mit einer eigentlich sehr eindeutigen Gestalt.
Das finde ich eine spannende These, Herr Stiegelegger. Diese Eindeutigkeit, die wir da heute eben so ja vielleicht feststellen können, wie Herr Hüttel sagt, sehen Sie die auch so im Film? Und wenn ja, wo wird dieses Bild, dieses klassische Bild des Vampirs eben heute auch doch nochmal weitergedreht? Wo sagen Sie, das sind spannende neue Vampirfiguren, die wir in den Kinos erleben können?
Also eine Sache, die mir in dem Gespräch bisher auch immer durch den Kopf ging, ist, dass die Metapher, die der Vampir in der Gegenwart offenbar erfüllt, nicht harmlos ist. Das ist und diese Mehrdeutigkeit ist auch typisch für die Art und Weise der Politisierung der Vampirfigur. Denn wir haben ja bereits in den 20er Jahren, das wurde auch zu Nosferatu von Murnau geäußert, wobei der Film nicht so intendiert war, in der antisemitischen Propaganda natürlich die Metapher, das sogenannte sogenannten blutsaugenden Juden. Das ist etwas, was in der Nazi-Propaganda durchaus benutzt wurde. Und wenn man heute, ich habe zum Beispiel aktuell auf dem Filmfestival in Sitges den Film von Radu Jud, Dracula, gesehen, der auch eine Polit-Satire natürlich ist.
Auch ein rumänischer Regisseur übrigens.
Absolut, ne? Da haben wir's wieder. Genau, also da ist diese politische Anwendung natürlich enthalten. Aber Radu Jud bleibt auch wieder uneindeutig, weil ihm das bewusst ist, dass diese Mehrdeutigkeit der politischen Metapher gefährlich sein kann und auch zutiefst menschenverachtend sein kann. Also quasi einfach zu sagen, das vampirische System wird kritisiert, indem man es, also quasi die Funktionäre als Vampire darstellt, scheint mir doch ein bisschen fahrlässig, wenn man das darauf quasi sich einfach beruhen lässt. Andererseits, und das ist ja Ihre konkrete Frage, es gibt unglaublich viele Varianten in der Filmgeschichte. Also wir haben relativ früh zum Beispiel schon die Kombination des Serienmörders. Peter Kürten wurde ja der Vampir genannt, weil er seine Opfer aussaugte. Und da gibt es natürlich auch Filme wie zum Beispiel Die Zärtlichkeit der Wölfe mit Kurt Raab aus den 70er Jahren, die das Vampirische in die Realität hineintragen. Oder ein sehr eindrucksvoller Film Martin von George A. Romero von 1978, in dem ein junger Mann durch quasi Filme, die ihn begeistern, sich einredet, dass er gewissermaßen ein Vampir ist und dann so agiert wie seine Vorbilder im Film. Aber das sind keine übernatürlichen Modelle. Und dann gibt es zum Beispiel auch in allen Kulturen solche Varianten. Auch in Deutschland ist Oderbruch ja nicht die erste dieser Variationen, sondern es gibt ja zum Beispiel einen Spielfilm Wir sind die Nacht, der einige Jahre vorher schon entstanden ist und in Berlin spielt im Nachtleben, oder zum Beispiel die ZDF-Serie Love Sucks zum Beispiel. Das sind alles, die spielt in Frankfurt dann. Das sind alles Modernisierungen, die bestimmte Spielregeln übernehmen, andere wieder weglassen, je nachdem. Also das ist im Grunde wie so ein Baukasten, aus dem populärkulturell immer neue Modelle generiert werden, die dann bestimmte Funktionen haben. Und auch vielleicht noch als letzten Aspekt, viele Filme benennen die Vampire gar nicht als Vampire. Also ich erinnere mich jetzt nicht konkret, dass in Blood and Sinners zum Beispiel wirklich dauernd von Vampiren gesprochen wird. Das ist ähnlich wie im Zombie-Film, wo nie über Zombies gesprochen wird, wie in der Serie Walking Dead zum Beispiel.
Im neuesten also Dracula-Remake ist das der Fall.
Ah ja, Naja, und da gibt es zum Beispiel die Strigoi, ja. Also in Oderbruch zum Beispiel in der Serie wird ganz explizit von den Strigoi gesprochen. Und das ist natürlich folkloristisch etwas konkreter. Eine der quasi Vampir-Vorläuferfiguren, könnte man sagen. Und für mich am interessantesten war die Variante Robert Eggers Nosferatu-Neuverfilmung, weil der natürlich auch wieder das ist ja das Typische für den Regisseur, dieses historisch Rekonstruierende kombiniert mit den Traditionen der Filmgeschichte und daraus wieder neue Elemente isoliert, die uns dann ins Bewusstsein gerückt werden.
Wenn man jetzt über die klaren Figuren spricht, dann ist natürlich eine Figur ganz vorneweg immer dabei, Dracula. Frau Grigorczyk, bei Ihnen ist es ja auch, Sie sind ja auch quasi in Ihrer Geschichte ganz nah dran, weil es eben um Vlad Tepes geht, der ja quasi das historische Vorbild für Dracula gewesen ist. Und da ist es ja wiederum interessant, sich anzuschauen, wie Dracula als Figur sich über die Jahrzehnte, über dieses Jahrhundert hinweg verändert hat. Wie beobachten Sie diese Veränderung und was für einen Dracula oder ja, was für Figuren waren Ihnen da wichtig?
Um bei Vlad Tepes anzufangen, Vlad der Pfähler, Dracula. Ich finde, er hat eine Biografie, die sich noch spannender erzählt als die Geschichte, die man ihm auf dem Leib geschrieben hat. Also sein Vater, der das rumänische Land so wie eine kleine Schweiz unabhängig und in Frieden halten wollte zwischen den zwei großen Mächten, zwischen dem Ungarischen Reich und den Ottomanen. Der hat diesen Orden des Drachen bekommen vom König Sigismund von Ungarn. Und das ist so ein Orden, ein Drache, der sich in den Schwanz beißt und über diesen Drachen prangt ein Kreuz. Und das ist der Ordo Dragonis, der zeigt, dass das Chaos der Welt gebändigt wird mit dem Glauben. Und auf diesem Orden stand geschrieben, seid gütig und gerecht. Und deswegen hat man den Vater von Vlad, dem Fehler, Dracul genannt, und Vlad hat diesen Orden geerbt und wurde auch Dracul genannt. Dracul heißt auf Rumänisch der
Drache, Teufel.
Teufel. Und der wurde verteufelt von den Sachsen, die er unterdrückt hat, denen er Zölle auferlegt hat, die er auch, wenn sie die nicht respektiert haben,
Gepfählt.
gepfählt hat. Und mit dem Aufkommen des Buchdrucks haben sie so Blätter mit furchtbaren Geschichten über Vlad den Fehler verbreitet. Also da sind die ersten Vampirgeschichten im rumänischen Raum, eben wie Vlad den Fehler speist zwischen aufgespießte Menschen auf ein Feld zwischen aufgespießten Menschen, was für hässliche spitze Zähne er hat und so. Das hat ein bisschen sein Bild gefestigt als blutrünstiger Fürst. In der Geschichte Rumäniens gilt er als großer Held, der bis auf den heutigen Tag verehrt wird, vor allem von den souveränistischen, rechtsorientierten Parteien. Also die wählen, die haben sogar Wahlkampagnen gemacht mit seinem Konterfei auf Plakate. Seid standhaft und gebt denen ohne Rückgrat ein Rückgrat aus, ein metallenes Rückgrat. Also es ist, man hat dieses ganze Bilder, die extremen Bilder benutzt, um bestimmte Positionen ganz klar und
Ah.
zu verhashtaggen.
Also so wie die
Jetzt
Motorsäge
dieser.
von Milei, so wie die Motorsäge von Milei ist es dann
Genau,
quasi in
genau,
Rumänien.
genau. Das Pfahl. Und dann Dracula. Es ist aber im Umgang mit diesem Imago von Vlad dem Fehler mehr Vampirhaftes dabei, als man denkt. Weil wir eben diese Begeisterung aufbringen für so blutrünstige Geschichten und für doch eindeutige Geschichten. Also natürlich ist der Vampir, ist die Angst uneindeutig, es schleicht sich ein, aber die Figur des Vampirs ist doch eindeutig. Er lebt in der Nacht, er kommt aus dem Grab, er schläft nicht, er ist mächtiger als alle anderen und er lebt von den Lebenssäften der anderen. Also es ist so ganz, ganz klar und er übt Rache, er kommt zurück, er kann nicht sterben, weil er noch ungelöste Geschichten hat auf Erden. Und was man auch ins Romantische drehen kann, so eine ungelöste romantische Geschichte, eine verlorene Liebe, überhaupt diese Gier, das Leben, dieser Versuch, Leben zu packen, zu saugen, sich einzuverleiben, hat etwas sehr Tragisches, das ihn sehr spannend macht für die Kunst.
Bleiben wir vielleicht noch mal ein bisschen, Herr Stiegelecker, bei Dracula, eben dem literarischen Vorbild von Bram Stoker. Und mich würde da schon noch mal ein bisschen interessieren, wie Sie so auf diese unterschiedlichen, ja, oder das Zeitpanorama dieser Figur blicken. Wie hat er sich verändert?
Also wir müssen ja bedenken, dass die Verfilmung Dracula mit Bela Lugosi 1931 ja bereits auf einem Theaterstück und gar nicht mehr auf dem Roman basierte. Also die Adaptionen sind quasi komplett Teil dieser Geschichte und diese ständige neue Anpassung an bestimmte Gegebenheiten, zum Beispiel, dass mit dem Farbfilm natürlich die Bedeutung des roten Blutes eine größere Rolle bekam. Das erklärt, warum die 50er Jahre dann mit großem Erfolg eben die Hammer Studios in England zahlreiche Dracula-Filme dann platzieren konnten. Und was mir sehr bedeutsam erscheint, ist, dass gerade in den 50er, 60er Jahren auch der weibliche Vampir noch stärker ins Zentrum rückt. Es wurde bereits über die sexuelle Komponente natürlich des Vampirismus, also das penetrierende Beißen und das Blutsaugen und so weiter, aber eben auch das Verführerische wurde ja gesprochen. Und der der weibliche Vampir ist in gewisser Weise, klar, genderbedingt eine Art Gegenmodell zu dem männlichen Verführer. Und es ist sehr interessant, dass man auch historisch ja nicht nur über Dracula als diese literarische Verdichtung einer historischen männlichen Figur sprechen kann. Man muss natürlich auch Erzsébes Báthory, also die ungarische Gräfin, noch bedenken, die also quasi historisch gesehen als eine, möglicherweise als eine frühe Serienmörderin gelten kann, die eben auch durch das Jungfrauenopfer und so weiter so eine Mythisierung erlebt hat und ein Vorbild eben für weibliche Vampirfiguren dann war. Und es gibt dann die Romanvariante Camilla von Sheridan Le Fanu und dann eben vor allem in den 60er Jahren die Karnstein-Trilogie, die in England gedreht wurde. Das sind alles Transformationen, die bis heute nachwirken. Also man muss sagen, wenn zumindest das Publikum diese Filme nicht mehr sieht, was vermutlich tragischerweise der Fall ist, dann zumindest viele der Filmmacherinnen und Filmmacher, die diese Filme heute drehen, sind inspiriert von diesen permanenten Modernisierungsvarianten, die wir also im Verlaufe der Filmgeschichte, auch der Popkulturgeschichte dann erleben. Also das finde ich sehr wichtig, dass wir also auch diesen Gender-Aspekt hier haben und das vor allem auch in dem, was mit Anne Rice als Autorin, also der Romane Interview mit einem Vampir und Königin der Verdammten, den filmischen Varianten dazu kam und auch der aktuellen Fernsehserie Interview with a Vampire, dass nämlich auch solche Uneindeutigkeiten in der Geschlechteridentität eine wichtige Rolle spielen. Also all diese Dinge lassen sich wunderbar kombinieren mit dem, was bereits vorbereitet wurde über die ganzen Varianten Mythisierung von Geschichte, dann Verdichtung in der Literatur, in der populären Kultur, in Zeitschriften und so weiter, Theater bis hin in Film und dann Computerspiele und so weiter.
Ja, also ich finde das interessant, dass das Dracula-Motiv, also wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass da bestimmte Ängste anklingen. Und ich persönlich finde auch sehr faszinierend, sich die Frage zu stellen, ob sich die Ängste, die vielleicht eher dem in den klassischen Gothic-Novels vorgeherrscht haben, so überhaupt noch wiederkehren. Oder ob sich auch da nicht durch kreative Adaptionen bestimmte Dinge verändert haben. Also ich denke gerade daran zurück an einen sehr bedeutsamen, auch sehr guten Horror-Schriftsteller, der aber normalerweise nicht mit dem Vampir in Verbindung gebracht wird, an H.P. Lovecraft. Nun ist es ja so, der traditionelle, der klassische Gothic-Novel-Vampir Dracula, der eben noch ein Aristokrat ist und der man damit möglicherweise auch das Ausbeuterische, das Blutsaugerische einer aristokratischen, einer ständischen, einer hierarchischen Gesellschaft repräsentiert. Und wenn man jetzt beispielsweise sich die Interpretation anschaut, die ohne übrigens auch wieder, es war eben davon die Rede, der Vampir werde oft gar nicht als solcher benannt, ohne den Vampir als solchen zu benennen, H.P. Lovecraft gibt in einer Kurzgeschichte namens The Shunned House, da hat man dann einen ganz formlosen Blutsauger, einen ganz ungestaltlichen, abstrakten Blutsauger, von dem kaum mehr bekannt ist, als dass er wohl, so meinen die Anwohner, im Keller eines alten Hauses wohne. Und das Besondere an diesem Blutsauger ist, dass er nicht nur die Lebenskraft und das Blut seiner Opfer absorbiert, sondern auch die Gesichter seiner Opfer, die Lebensgeschichten seiner Opfer, man will beinahe sagen, die Identität seiner Opfer. Und da ist natürlich die Frage, wenn man sich überlegt, ist der Vampir im 19. Jahrhundert auf Grundlage einer damals noch aristokratischen Gesellschaft entstanden, ob der Vampir hier nicht gewissermaßen, ich will fast sagen, demokratisiert wird. Also plötzlich verwandelt der Vampir seine Opfer in ein Jedermann. Er presst seine Opfer in seiner eigenen Identität zusammen, indem er sie aufnimmt. Also man könnte jetzt da an Alexis de Tocqueville und seine Demokratie in Amerika denken, ne, der ja gesagt hat, die Menschen verlieren in der Demokratie immer stärker an Identität, an eigenem Agens, an Individualität, will man beinahe sagen. Also die Ängste, die sich da möglicherweise auch in solchen Vampirgestalten niederschlagen, wechseln von einer genuin aristokratischen zu einer vielleicht genuin egalitären Angst.
Wir sind jetzt schon so bald auf der Ziellinie. Mich würde davor noch mal interessieren, oder ich würde noch gerne davor noch mal so ein bisschen dem nachspüren, was so zeitgenössische Vampirfiguren vielleicht unterscheidet von denen vor 10, 20 oder 30 Jahren. Ich bin da zum Beispiel gestoßen auf den vegetarischen Vampir, den es ja in der Twilight-Saga gibt. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu. In Oderbruch spielt das auch ein bisschen eine Rolle, dass man eben sich versucht, nicht von Menschen zu ernähren oder Menschenblut zu ernähren, sondern allein von tierischem Blut. Herr Stiegelecker, können Sie damit was anfangen? Wäre das eine neuere Figur?
Ja, also da fällt mir sofort Jim Jarmuschs wunderschön poetischer schwarzer Liebesfilm Only Lovers Left Alive ein, mit Tilda Swinton, der ja genau diese Thematik behandelt, in dem zumindest geklaute Blutkonserven dann quasi das so überflüssig machen, Menschen dafür zu opfern. Auch da ist es sehr interessant, dass wir in einer wilden Teenager-Vampirin dann genau das Gegenmodell bekommen. Die hat nämlich große Freude daran, dann auch aus Spaß ihre Opfer zu töten, statt sich auf diese Konserven zu beziehen. Also ich denke, mit solchen Varianten, die natürlich, klar, durch populäre neue Veränderungen bedingt sind, kriegt man auch schöne neue Figuren in diese Filme. Und es wird, also wir haben ja eine Tendenz, die ist für das Kino und für die Populärkultur an sich wichtig, der Vertiefung der Psychologisierung dieser Figuren. Also es reichte in den 50er Jahren zum Teil oder in den 60ern, Christopher Lee hat zum Teil als Dracula gar nicht gesprochen in dieser Rolle oder er hat überhaupt keine Background-Story bekommen, die wirklich nachvollziehbar war. Das ist etwas, was in einer Serie wie Oderbruch zum Beispiel super wichtig wird plötzlich. Also da ist die der persönliche Hintergrund, das Verhältnis von Mutter und Tochter und so weiter, wird so ausgeprägt und dass wir davon schließen können, dass das Publikum tatsächlich ein Interesse, ein verstärktes auch der Psychologisierung von eigentlich fantastischen Konzepten hat. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil dem wird wirklich Rechnung getragen. Und andererseits, das wurde eben auch sehr schön an Lovecraft erklärt, also diese Idee des kosmischen Horrors, dass also quasi das Vampirische gar nicht mehr konkret sich fassen lässt, sondern quasi amorph wird. Das ist auch durchaus etwas, was mittlerweile eine wichtigere Rolle bekommt, was zum Beispiel in Adaptionen, die im Science-Fiction-Film das Ding aus einer anderen Welt durchaus eine Rolle spielen können. Oder ein Film, der jetzt wieder entdeckt wird, Die unheimliche Macht von Michael Mann, The Keep, basierend auf einem Roman von Paul Wilson, der auch übrigens in einem Karpatenschloss während des Zweiten Weltkrieges spielt. Im Roman ist es ein Vampir, aber im Film wird das quasi auch so ein energiesaugendes Wesen. All diese Dinge sind meines Erachtens erstaunlich aktuell geblieben oder lassen sich auf eine ganz zeitgemäße Weise bis heute weiterentwickeln.
Frau Gregorcha, mit bitte um eine kürzere Antwort. Was glauben Sie, warum brauchen wir heute wieder neue Vampirgeschichten?
Ich glaube, weil wir Angst haben und weil wir diffuse Ängste haben und weil wir versuchen, sie zu lokalisieren und sie uns zu erklären. Und in der Kunst ist es sehr spannend, dieses Verdichten von Zuständen, die Angst machen, darzustellen in Filme, dann in Sprache, inwiefern verschiebt sich etwas in unsere so und so vertraute Welt, dass das uns alles entgleitet.
Und Herr Hüttel, vielleicht geben Sie uns noch mal zum Schluss, weil wir jetzt so viele Namen und so viele erwähnten Filme hatten, vielleicht geben Sie uns noch mal ein, zwei Vampirfilm-Favoriten.
Oh, ich kann da nur ganz persönlich sagen, was ich derzeit favorisiere. also was mich tatsächlich sehr, sehr fasziniert hat und was ich auch nur empfehlen kann, wenn man für einen etwas, zumindest einen etwas morbideren und teilweise sarkastischeren Humor favorisiert, wenigstens, ist wirklich What We Do in the Shadows. Mhm. Also das ist eine derart, in meinen Augen, wirklich derart kreative Adaption des Vampirstoffs, eben die Vorstellung, was passiert eigentlich, wenn die plötzlich in unserer modernen Welt aufschlagen und da mit alledem umgehen müssen, was uns so umgibt. Also der Vampir ist da nicht einfach ein Schädling, ein Blutsauger, sondern er ist wirklich ein Chaosstifter. Und das ist er teilweise, ohne dass er das intendiert hat. Und das finde ich doch sehr amüsant.
Das war das Forum auf SWR Kultur. Nicht tot zu kriegen, was fasziniert uns an Vampiren? Mit der Autorin Dana Grigorcia, dem Kulturwissenschaftler Simeon Elias Hüttel und Professor Dr. Markus Stiegelecker, Filmwissenschaftler. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.